russische Militär hat die Ukraine massiv mit Raketen und Marschflugkörpern angegriffen. Aus Kiew und anderen Städten wurden Explosionen gemeldet. Der Regierung zufolge richten sich die Angriffe gegen die Stromversorgung. In Kiew und Umgebung sowie in der Region Dnipropetrovsk fiel der Strom aus. Weil auch der Westen der Ukraine angegriffen wurde, hat Polen seine Luftstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt. Das hat die polnische Militärführung am Morgen mitgeteilt. Aus Warschau berichtet Martin Adam.
Kampfflugzeuge aus Polen und von NATO-Verbündeten seien aufgestiegen. Aufklärungs- und Flugabwehrsysteme am Boden seien in höchster Alarmbereitschaft. So solle die Sicherheit im polnischen Grenzgebiet gewährleistet werden. Die Alarmbereitschaft sei gemäß der Vorschriften ausgerufen worden, also standardmäßig bei grenznahen russischen Angriffen. Seit dem erneuten Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 war die polnische Luftwaffe bereits mehrfach in Alarmbereitschaft.
Der künftige US-Präsident Trump hat einen Fracking-Unternehmer als Energieminister nominiert. Trump sagte, Chris Wright werde Bürokratie abbauen, um Investitionen in fossile Brennstoffe anzukurbeln. Dies solle, so wörtlich, ein neues goldenes Zeitalter des amerikanischen Wohlstands und des Weltfriedens einläuten. Wright ist Chef des Unternehmens Liberty Energy und hatte vergangenes Jahr erklärt, es gebe keinen Klimawandel. Innerhalb der SPD werden Stimmen lauter, die einen offenen Dialog über einen anderen Kanzlerkandidaten als Olaf Scholz fordern. Der frühere Parteichef Müntefering hat sich in die Diskussion eingeschaltet und sich im Berliner Tagesspiegel für eine offene Debatte ausgesprochen. Janine Artist für SR Info.
In der SPD sehen viele Olaf Scholz als gesetzt an. Es melden sich aber immer mehr Mitglieder zu Wort, die lieber mit Boris Pistorius als Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl ins Rennen gehen würden. Dessen Umfragewerte sind deutlich besser als die des Kanzlers. Müntefering sagte dem Tagesspiegel, der Regierungschef habe kein Vorrecht auf Wiederwahl. Kanzlerkandidatur sei kein Spiel, das zwei oder mehr Kandidaten abends beim Bier oder beim Frühstück vereinbaren. Die Wahl müsse auf einem SPD-Parteitag erfolgen, so Müntefering. Gegenkandidaturen seien grundsätzlich möglich und kein Zeichen von Ratlosigkeit, sondern praktizierte Demokratie.
Müntefering, dessen Stimme in der SPD noch immer Gewicht hat, tritt damit direkt den Parteivorsitzenden Esken und Klingbeil entgegen. Sie hatten sich auf eine Kandidatur von Olaf Scholz festgelegt. In Homburg wird heute eine Weltkriegsbombe entschärft. Rund um den Fundort in der Gasstraße gilt seit 8 Uhr eine Sperrzone, in der sich niemand mehr aufhalten darf. Rund 700 Menschen mussten nach Angaben der Stadt ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Auch die nahegelegene Bahnstrecke muss gesperrt werden. Erst wenn sichergestellt ist, dass die Sperrzone vollständig geräumt ist, kann die Entschärfung beginnen. Der Landesjugendchor Saar tritt heute im Plenarsaal des Bundesrates auf. Die 40 Jugendlichen singen in Berlin bei einer Veranstaltung anlässlich des Volkstrauertages. Die Nachwuchssänger stehen dabei vor einer besonderen Herausforderung, da der rumänische Präsident Iohannis der diesjährige Hauptredner ist, singt der Landesjugendchor Saar heute auf Rumänisch. Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger hat derzeit den Vorsitz im Bundesrat. Das waren die Nachrichten mit Vivian Schabanzadeh. Aktuelle Meldungen auch auf srinfo.de.
Es ist 10 Uhr und 3 Minuten. Der Blick auf die Straßen A8 Saarlouis Richtung Pirmasens. Die ist zwischen Neunkirchen Oberstadt und Wellesweiler wegen Bauarbeiten gesperrt. Eine entsprechende Umleitung ist eingerichtet, heute noch bis um 8. Dann die A620 Saarbrücken Richtung Saarlouis. Zwischen Güdingen und Saarbrücken Gersweiler, da wandert eine Baustelle. Das Ganze auf der rechten Spur bis heute Mittag um 3. In Homburg, wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, ist die Innenstadt gesperrt. Da gibt es ein paar Straßensperrungen wegen einer Bombenentschärfung. Da halten wir euch auf dem Laufenden. Außerdem, unser neuester Blitzer, der steht auf der A8 Pirmasens Richtung Saarlouis in Höhe der Sulzbachtalbrücke. Kommt mir ja bloß gut an und falls ihr noch was gesehen habt, sagt gerne kurz Bescheid. Geht kostenfrei auch vom Handy aus über die 0800 700 8000. Heute ist es erstmal noch dicht bewölkt. Vom Hochwald her zieht ein bisschen Regengebiet über uns hinweg. In den Nachmittagsstunden gibt es dann auch einzelne Regenschauer. Stellenweise können die Wolken aber auch mal ein bisschen auflockern. Tageshöchsttemperaturen heute nur noch 3 bis 7 Grad. Morgen am Montag starten wir ebenfalls mit vielen Wolken in die neue Woche. Es bleibt regnerisch bei 5 bis 8 Grad. In Tholey haben wir gerade 2 Grad. 2 Grad sind es in Entzheim und 2 Grad in Berus.
SR1. Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Jeder fünfte Mensch im Saarland ist davon betroffen, bei Alleinerziehenden sogar fast jede zweite Armut. Wir sprechen heute drüber mit Kelsey Dehnert, aufgewachsen in einem Haushalt in Armut und Kämpferin für das Sichtbarmachen von Armut. Wer hat größere Scheu, liebe Kelsey, über Armut zu sprechen? Die Betroffenen oder die, die Dinge hören würden, von denen sie lieber die Augen verschließen?
Diejenigen, die lieber die Augen davor verschließen würden.
Warum ist Armut noch so ein Tabu?
Weil wir in dem Moment, in dem wir Armut thematisieren, bestehende Machtstrukturen und die aktuelle Verteilung von Geld und Vermögen tatsächlich rigoros in Frage stellen mussten.
Also ist es auch ein politischer Sonntagstalk heute.
Absolut.
Unser Thema heute Armut. Was heißt das? Was bringt das mit sich im Alltag, in unseren Lebenswelten? Und was sollen die, die nicht von Armut betroffen sind, dringend wissen? Dafür habe ich eingeladen heute Kelsey Dehnert. Ihr hört den Sonntagstalk von SR1 und HR3. Ich bin Bärbel Schäfer und wir sprechen heute über ein Thema, das nicht immer sichtbar ist. Aber 14,2 Millionen Menschen sind in unserem Land einkommensarm. Das zeigen die Zahlen. Fast jede zweite Alleinerziehende lebt an der Armutsgrenze. Bundesweit eben ungefähr jeder sechste Mensch. Mir zugeschaltet ist Kelsey Dehnert. Die hat sich mit dem Gefühl von Armut beschäftigt, hat sie selbst erlebt. Und das Gefühl von Armut, so heißt auch dein aktuelles Buch. Guten Morgen, liebe Kelsey.
Ja, guten Morgen, Bärbel. Herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne. Du bist Mitte 30, aufgewachsen in einer Familie, die arm war. Du bist das älteste von 4 Kindern, armutsbetroffene Verhältnisse. Das Gefühl von Armut ist dein aktuelles Buch. Gefühle sind vielfältig, die haben ganz viele Facetten. Wie würdest du denn das Gefühl beschreiben?
Das Gefühl von Armut ist ein Gefühl, ein Mensch zweiter Klasse zu sein. Weil das Gefühl von Armut immer damit einhergeht, dass du eben nicht teilhaben kannst, dass du nicht mit dabei sein kannst. Du bist einsam, weil alle anderen ins Freibad gehen und du nicht mitgehen kannst. Du bist einsam, weil du dir später die Mittagessen mit KollegInnen nicht leisten kannst. Du bist immer irgendwie nicht genug, weil du dir die aktuellen Klamotten nicht leisten kannst oder weil du auf Feste, auf aktuelle Konzerte nicht mitgehen kannst. Es ist im Grunde immer so das Gefühl, immer 2 Schritte hinten dran zu sein an allen anderen.
Du schreibst ja auch, es ist das Herzrasen an der Supermarktkasse, es ist das Frieren im heimischen Wohnzimmer, aber das ist doch viel mehr als ein Gefühl, das ist doch konkrete Realität auch.
Ja, es ist konkrete Realität und gleichzeitig sind wir im öffentlichen Diskurs ganz schnell dabei, es tatsächlich quasi nur an diesen materiellen Dingen festzumachen. Mhm. Und dabei ignorieren wir halt, dass Armut tatsächlich ja eben nicht nur eben das Materielle ist, das Frieren und das Herzrasen, sondern es ist am Ende des Tages eben auch immer die Frage, was macht das nachhaltig mit mir? Wie sehr prägt das Kinder, die in Armut aufgewachsen sind? Wie sehr prägt es, wenn du als junge Erwachsene, als junge Mutter beispielsweise auch in Armut lebst? Was macht das nachhaltig mit dir, selbst wenn du zu den wenigen Glücklichen gehörst, die halt tatsächlich aus der Armut herauskommen. Und das ist eine Perspektive, die fehlt. Die fehlt auch in der Forschung beispielsweise. Mhm. Wir reden ganz wenig darüber, wie Armut sich langfristig eben auch gesundheitlich und psychisch auswirkt. Da steckt die Forschung beispielsweise noch total in den Kinderschuhen. Und deswegen habe ich mich halt für diesen Titel Das Gefühl von Armut entschieden, weil es am Ende des Tages eben viel, viel mehr ist, als einfach nur zu wenig Geld zu haben.
Genau, also Armut ist mehr als der Mangel an Geld. Was war denn für dich eine Schlüsselsituation? Wann hast du denn erkannt, meine Familie hat einfach nicht die Kohle wie andere. Wir sind armutsbetroffen.
Ich glaube, für mich die Schlüsselsituation war tatsächlich der Moment, in der ich es muss die 7. oder 8. Klasse gewesen sein, nach den Ferien in die Schule kam mit meinem ganz normal gepackten Ranzen und im Bus auf dem Weg zur Schule schon gefragt wurde, ob ich denn meine Sachen im Ranzen hätte. Und ich habe die Frage gar nicht verstanden, weil ich dachte, ja natürlich habe ich meine Sachen im Ranzen, wo sonst? Und als ich an der Schule dann ankam, stellte ich fest, ja haha, die gesamte Klassenstufe fährt auf Kennenlernfahrt, nur ich nicht.
Ein einschneidendes Ergebnis ist ja, wenn alle da mit gepackten Koffern stehen und wissen, sie haben 2-3 Tage jetzt gemeinsame Zeit, um sich kennenzulernen.
Ja, das war ganz schlimm, weil ich wusste nicht, dass diese Klassenfahrt tatsächlich stattfindet, A und B ohne mich. Und dann saß ich halt tatsächlich auch beim Direktor mit meiner Klassenlehrerin im Büro und er hat am Telefon meine Eltern bekniet, dieses Darlehen des Fördervereins anzunehmen. Aber meine Eltern haben das Geld halt nicht genommen. Also zum Teil halt eben einfach auch deshalb, weil es nur ein Darlehen gewesen wäre und sie es trotzdem hätten zurückzahlen müssen und es einfach nicht drin war.
Und nicht aus Scham, das ist ja auch oft ein Grund.
Ich glaube, es war auch viel Stolz dabei, durchaus. Da sind meine Eltern leider die traurige Ausnahme gewesen. Also wir wissen aus Studien, dass in den allermeisten Familien tatsächlich Geld, das im Haushalt ankommt, direkt auch in die Kinder investiert wird. Also mehr Geld geht tatsächlich direkt an die Kinder, es kommt bei den Kindern an. Meine Eltern waren die traurige Ausnahme, das Geld kam am Ende des Tages nicht bei uns an oder nicht in dem Moment, in dem wir es tatsächlich gebraucht hätten.
Und du bist nicht mit auf diese Fahrt gefahren. Das hat doch dann auch wiederum Konsequenzen. Du warst ja markiert.
Ja, es war halt spätestens in dem Moment war halt auch für alle anderen klar, okay, bei der zu Hause ist was anders. Bei der zu Hause ist irgendwas nicht richtig. Und mir fehlte dementsprechend ja natürlich auch dieser ganze Einstieg in diese Gruppendynamik, weil damals wurde in Niedersachsen in der 7. Klasse, wurden die Karten neu gemischt, da kamen alle Kinder neu in eine neue Klasse. Diese Bonding-Momente, die andere Teenager in dem Alter dann hatten, die habe ich dann verpasst.
Hast du denn sonst gemerkt, Bonding-Momente kann ja auch ein Kinonachmittag mit Popcorn sein, das kann ein Nachmittag im Freibad sein, dass solche Momente auch fehlen? Also es sind ja immer wieder Erfahrungen oder das Nichtmachen von Erfahrungen, die du auch in deinem Buch beschreibst, das Gefühl von Armut über knappe Kohle, geringen Selbstwert und einen Sozialstaat, der uns im Stich lässt, dass diese nicht gemachten Erfahrungen sich eingraben und über die Jahre weitergetragen werden.
Das hat mir alles gefehlt. Und zwar ja nicht nur als Teenager, weil ich eben nicht mehr ins Kino gehen konnte oder nicht die neuen Miss Sixty Jeans irgendwie tragen konnte oder auf die coolen Jugendpartys in der Kirche nicht mitgehen konnte, weil auch die Eintritt gekostet haben, sondern das zog sich halt auch durchs Erwachsenenleben. Ich war immer die einzige Kollegin, die mittags nicht mit rausgegangen ist essen, weil einfach das Trainee-Gehalt in meinem Fall tatsächlich nur dafür gereicht hat, meinen Lebensunterhalt zu finanzieren und die Bildungsschulden abzubezahlen. Nicht für die 5 Euro beim Kebab-Imbiss nebenan.
Und das eben dann auch manchmal mehrfach in der Woche, ja, und verteilt über den Monat sind das natürlich Kosten gewesen, die überhaupt nicht drin waren. Wir sprechen heute über das Thema und ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist, liebe Kelsey Dehnert. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink. But now I'm insecure and I care what people think.
My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we
will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days. When the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days. When the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at our face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days. When the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days. When the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah.
SR1, die beste Musik.
I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off.
Für Armutsbetroffene nie einfach neutral. Auch dann, wenn wir zu Geld kommen und eigentlich keine Sorgen mehr haben müssen, ist Geld für uns immer mit Angst und Unsicherheit verbunden. Unsere Gelderfahrung prägt jede Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen. Das schreibt Kelsey Dehnert, Autorin und früher selbst von Armut getroffen. Das Gefühl von Armut geht also nicht weg?
Nein, niemals. Das verfolgt dich bis an dein Lebensende.
Was heißt das, dieses Verfolgen? Das hat ja etwas Gejagtes, auch Gehetztes. Warum stellt sich die innere Uhr oder innere Ruhe nicht ein?
Du rechnest jederzeit tatsächlich damit, dass der Ernstfall wieder eintreten kann. Du rechnest jederzeit damit, dass tatsächlich die 100 Euro, die du jetzt tatsächlich irgendwie auf einem Familienausflug ausgegeben hast, weil du sie jetzt gerade hast und dir eigentlich keine Gedanken mehr machen musst, dass die in 2, 3, 4, 5, 6 Monaten oder in 2, 3, 4, 5, 6 Jahren den Ausschlag geben dafür, ob du wieder in Armut fällst oder nicht.
Sag mir noch mal etwas zu diesem Verhältnis oder diesem Einfluss der Zahl auf dieses Gefühl von Armut. Also es ist ja ein realer Mangel. Es ist immer die Angst, wie du ja sagst, man kommt wieder, fällt wieder zurück. Aber zu sagen, das kann ich mir nicht leisten, du kannst ja keine großen Sprünge machen, du kannst ja keine Rücklagen bilden.
Ja, und genau das ist halt der Punkt. Armutsbetroffenen wird ja permanent gesagt, ja, wenn du halt tatsächlich deine finanzielle Situation verbessern willst, dann spar doch. Mhm. Aber wovon soll ich denn sparen? Wenn ich zum Beispiel eben tatsächlich als Familie schon den Kinderzuschlag beantrage, bin ich ja schon in einer Situation, wenn ich Anspruch darauf habe, dass mein Einkommen rein rechnerisch nicht für die vollständige Deckung des Lebensunterhalts reicht. Weil sonst hättest du den Anspruch darauf nicht. Und wenn ich da quasi diesen Kinderzuschlag schon brauche, um meine Alltagskosten zu bewältigen, woher soll ich denn dann tatsächlich die Rücklagen nehmen, um beispielsweise gegen die kaputte Waschmaschine anzusparen, die uns ja meistens aus heiterem Himmel überfällt zum Beispiel.
Und wir haben jetzt Mitte November, die ersten Weihnachtsfeiern stehen an, Schulklassen wird gewichtelt, dann bricht doch auch sofort schon wieder Angstschweiß aus. Das sind ja alles Extrakosten.
Und es sind ja Extrakosten, die sich auch summieren. Also, ne, weil die Wichtel 5 Euro hier, 5 Euro für das Klassengeschenk da, dann sind ja in der Regel noch irgendwelche Ausflüge geplant mit Klassen oder mit Vereinen. Und du willst ja deinen Kindern auch noch Weihnachtsgeschenke kaufen. Und da sind wir dann wieder bei dem knallharten Thema der Inflation beispielsweise. Wenn ich mir angucke, was Spielzeug, also selbst kleines, nicht so teures Spielzeug mittlerweile kosten soll, da bist du ja tatsächlich mit, du bist mit 4 Büchern für deine Kinder ja locker mal 50 Euro los.
Mindestens.
Mindestens, ja.
Aus welcher Perspektive blickst du denn heute auf Familie? Also du warst als Kind selber armutsbetroffen in deinem Elternhaus. Was haben zum Beispiel heute deine Kinder, was du niemals zur Verfügung hattest?
Die Sicherheit, dass egal was passiert, sie immer auf weichen Boden fallen. Mhm. Meine Kinder müssen sich keine Gedanken darum machen, ob tatsächlich irgendeine Art von Schicksalsschlag tatsächlich für uns als Familie bedeutet, dass wir am Ende des Monats nicht mehr wissen, wovon wir den Einkauf bezahlen müssen.
Haben deine Eltern das in deiner Kindheit immer offen kommuniziert?
Nein, niemals. Es war tatsächlich für mich wirklich ein nachträglich mir zusammenpuzzeln müssen, an wie vielen Stellen in meiner Biografie ich eigentlich tatsächlich damit konfrontiert war, wie armutsbetroffen wir waren.
Also was siehst du heute, was du damals nicht gesehen hast, Kelsey?
Was ich heute sehe, was ich damals nicht gesehen habe, ist beispielsweise die Tatsache, dass bei uns frisches Obst und Gemüse halt sehr viel Mangelware war. Mhm. Also das waren Ausnahmen, zu denen tatsächlich bei uns mit frischem Obst und Gemüse gekocht wurde. Wenn ich heute tatsächlich selber als Mutter durch den Supermarkt gehe, verstehe ich warum. Weil du hast halt eben ein viel, viel größeres wirtschaftliches Risiko, wenn du frisches Obst und Gemüse kaufst, weil dir das viel, viel schneller schlecht wird, als wenn du halt TK-Ware kaufst.
Ganz genau, Tiefkühlware. Das heißt, du kannst deinen Blick wechseln, du kannst mit den Augen deiner Mutter von früher durch den Supermarkt gehen oder du gehst heute als Kelsey Dehnert, selber Mutter von 2 Kindern, mit etwas mehr Sicherheit durch den Supermarkt?
Ja, es findet beides parallel statt. Wobei ich tatsächlich sagen muss, also der hauptsächliche Blick, mit dem ich durch den Supermarkt gehe, ist tatsächlich quasi die Mutter von vor 8 Jahren, die damals tatsächlich ja selbst an der Armutsgrenze gelebt hat und versucht hat, einen Säugling dabei durchzubringen. Mhm. Und die Mutter heute, die halt weiß, selbst wenn jetzt tatsächlich in meiner Freiberuflichkeit das Einkommen wegbricht, fallen wir trotzdem weich, weil das Einkommen meines Mannes stabil ist.
Mhm. Aber alleine wäre es eben ein sehr schwankender Boden, wenn du die Sicherheit deines Mannes nicht hättest.
Absolut. Also Das ist halt tatsächlich auch eben die knallharte Realität. Und das ist ja die Realität für viele, viele, viele Frauen in diesem Land, dass in dem Moment, in dem tatsächlich dieses zweite Einkommen wegfällt, weil er sich aus dem Staub macht oder er krank wird oder er im schlimmsten Fall stirbt, in dem Moment geraten sehr, sehr viele Frauen mit ihren Kindern in Armut, weil halt tatsächlich sehr, sehr viele Frauen von Anfang an prekär beschäftigt sind.
Kelsey Dehnert hat das Buch geschrieben, Das Gefühl von Armut, über knappe Kohle, geringen Selbstwert und einen Sozialstaat, der uns im Stich lässt. Wir reden drüber. Ich freue mich, Kelsey, dass du heute Zeit hast im Sonntagstalk von SR1 und HR3.
I used to be a real level-headed guy. I was clinically sane till you caught my eye. Now I daydream about you. I didn't know I had a speech impediment, but my tongue gets twisted on this sentiment. Don't wanna be without you. As time goes by, the worse it gets. I'm climbing the walls inside this cuckoo's nest. I think that I lost my mind. One day I'm high.
just crazy for you.
We've been here together now for many years. Been through a lot of blood, sweat and tears. It would all be sad without you. I wake up on a Sunday with you next to me. I can't believe my heart still skips, skips, skipping beats. It's nothing bad about you.
I'm just still mad about you.
I'm still wondering if I'm maybe just crazy,
crazy,
or just crazy for you, baby.
I'm still wondering if I'm maybe just crazy.
Time goes by, the better it gets, and I love living with you in a cuckoo's nest.
I think that
Ich habe was. Hallo an die Autofahrer. Auf der A8 Saarlouis Richtung Pirmasens wird gebaut, deswegen ist sie gesperrt zwischen Neunkirchen, Oberstadt und Wellesweiler. Entsprechende Umleitungen sind eingerichtet, heute Abend noch bis um 8. A620 Saarbrücken Richtung Saarlouis, auch hier wird gebaut zwischen Saarbrücken-Güdingen und Saarbrücken-Gersweiler. Hier eine Wanderbaustelle auf der rechten Spur, noch bis um 3 Uhr heute Mittag. In Homburg wird gerade eine Bombe entschärft, deswegen kommt es hier zu Straßensperrungen in der Innenstadt. Und unser neuester Blitzer steht auf der A8 Pirmasens Richtung Saarlouis in Höhe der Sulzbachtalbrücke. Alle Staus, alle Blitzer immer aktuell in der SR1 App. Und wenn ihr noch was gesehen habt, sagt uns gerne kurz Bescheid über die 0800 700 8000. Gute und sichere Fahrt euch. 5 Grad haben wir in Schwarzenholz, 4 Grad in Perlnennig und 4 Grad sind es in Wellesweiler. Und damit haben wir auch schon fast die Tageshöchsttemperaturen erreicht. Die liegen heute so bei 3 bis 7 Grad. Dazu viele Wolken, immer wieder kurze Regenschauer möglich. Morgen am Montag dann viele Wolken. Es bleibt regnerisch bei 5 bis 8 Grad. Am Dienstag dann regnerisch und kräftige Regenschauer mal möglich bei 7 bis 4 Grad maximal.
SR1. Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Sie will, dass wir unsere Bubble einfach mal verlassen, mal über den eigenen Instagram-Feed hinausblicken. Kelsey Dehnert ist Autorin und macht sichtbar, wie Menschen auf unsere Welt blicken, die von Armut betroffen sind. Insta-Kelsey hat an vielen Stellen diese Hochglanzwelt. Bist du gerade deshalb dort und setzt ein Gegengewicht ganz deutlich?
Ja, genau deshalb, weil ich irgendwann tatsächlich diese blank polierten Küchen und die durchgestylten Kinderzimmer furchtbar leid war.
Und wie machst du das? Was sind deine, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, deine Waffen, um den Blick zu schärfen?
Ich halte nicht hinter dem Berg, sondern berichte knallhart, wie das für mich als Kind und Jugendliche war und auch wie das für mich als junge Mutter war, als ich frisch Mutter geworden bin. Und ich ziehe gerne den Vergleich zwischen Problemen, die quasi aus einem sehr hohen Lifestyle entstehen und den Problemen, die halt Menschen haben, die eben beispielsweise aufstockend Bürgergeld beantragen müssen.
Das ist der Blick von Kelsey Dehnert an diesem Sonntag im Sonntagstalk. Unser Thema ist Armut heute und ich freue mich, dass du mein Gast bist.
To the sand, it's all we talked about lately. I packed a car, bring your guitar and Jane for smoking. First thing at dawn, you'd cue the songs and we get going. Brought you on home, waited on the porch for you, sat there alone all throughout the morning till I got a hunch down in my gut and snuck around the back. Empty cans and I'll be damned, your shit was never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out where there's a will?
bad habits. So you go back, go bashing. I loved you, how tragic. Oh, did you lose?
SR1, deine Eins.
Don't fall in love and don't call me up because I'm all good, got my feelings turned off. Yes, I thought about the kids, the ring in the house. Gotta stop all you turn my life around. And I go, ooh, how I hate the way you smile. Makes me want to call you mine. Can I move in with you tonight? And I go, ooh, how I hate the way you smile. Cause it melts the ice around my simple life. Don't even know how myself, that's what my life's about. Your green eyes make me weak, I'm heading down. Go.
Die Geschichte liest sich grob umrissen wie folgt. Ich wuchs als ältestes von vier Kindern in einer armutsbetroffenen Familie auf. Bei meinen Eltern gaben sich Phasen der Arbeit die Hand mit Phasen der Arbeitslosigkeit. Mein Alltag bestand aus dem Aushalten der Armut, zu viel Verantwortung für meine jüngeren Geschwister und dem Versuch, mich möglichst klein zu machen, um der heimischen Gewalt zu entgehen. Gewalt ist das eine Thema. Zwei Eltern, drei jüngere Geschwister, die Eltern mal mit Job, leben an der Armutsgrenze. So bist du, liebe Kelsey Dehnert, aufgewachsen. Du hast ein Buch darüber geschrieben, das Gefühl von Armut. Und was heißt das, dieses mein Alltag bestand aus dem Aushalten, eben auch von Armut?
Man muss sich ja vor Augen führen, dass Kinder, die armutsbetroffen aufwachsen, auch mit permanenten soziale Kritik konfrontiert werden.
Mhm.
Also mir wurde beispielsweise permanent vorgehalten, dass meine Klamotten abgetragen waren, dass meine Klamotten nicht richtig gepasst haben, dass es eben nicht die fancy Miss 60 Jeans war, die damals in meiner Generation super in war. Mir wurde permanent gespiegelt, dass ich eben nicht Teil des Schützenvereins bin, nicht die Tanzkurs mitmachen konnte nach der Konfirmation, eben nicht mit auf Klassenfahrt fahren konnte. Das sind ja alles Sachen, die finden nicht im luftleeren Raum statt, sondern auch Kinder und Teenager nehmen das ja sehr wohl wahr, wer teilhaben kann und wer nicht.
Warum fehlt die Weichheit, sich einzufühlen in das Leben eines Mitschülers, einer Mitschülerin, die das Geld eben nicht hat? Kinder fallen ja nicht einfach mit dieser Haltung irgendwie vom Baum rein in den Klassenraum und beginnen zu mobben.
Kinder und Jugendliche bringen da einfach sehr viel die armutsfeindlichen Vorurteile ihrer Eltern mit in die Schulen und Kitas.
Und die halten sich. Welche Vorurteile gehören deiner Meinung nach noch immer dazu und sind noch nicht ausgeräumt?
Armutsbetroffene wären nur deshalb arm, weil sie angeblich faul wären. Also das ist ja so dieses klassische Vorurteil.
Das Faul, die Arme können nicht mit Geld umgehen, ist ja auch ein häufiger Vorwurf.
Genau.
Was erwiderst du dann?
Die Realität ist ja, dass bei über 3 Millionen Bürgergeldbeziehenden wir tatsächlich insgesamt von knapp 116.000 Menschen reden, die tatsächlich erwerbsfähig sind und Bürgergeld beziehen, obwohl sie arbeiten gehen könnten. Der ganze restliche Teil sind alles Menschen, die aus irgendwelchen unterschiedlichsten Gründen nicht in der Form arbeiten gehen können oder in Beschäftigungsverhältnissen angestellt sind, in denen sie einfach nicht menschenwürdig bezahlt werden. Das heißt, dieses Vorurteil, dass Menschen ja tatsächlich, die in Armut leben, nur faul und arbeitsscheu wären und ja nur ein bisschen besser mit Geld umgehen müssten, ist halt alleine deshalb schon falsch, weil wir nach wie vor Löhne und Beschäftigungsverhältnisse in diesem Land haben, die Menschen tatsächlich einfach ein tatsächliches Auskommen gar nicht ermöglichen.
Das sind natürlich deine Antworten. Und Kinder sind eben mittendrin. Sie erleben Resignation, sie erleben fehlende Sicherheit und versuchen immer wieder, diese Armut auszuhalten. Du musstest dann ja auch als Schülerin jeden Tag in diese Situation zurück in der Schule, die von abwertenden Sprüchen, abwertenden Blicken, nicht Teilhabe auch geprägt war. Das geht ja nicht wieder weg, das gräbt sich doch ein.
Und das ist ja das Schlimme daran, dass tatsächlich selbst auf politischer Ebene diese Vorurteile immer wieder reproduziert werden. Weil wir damit am Ende armutsbetroffenen Kindern, armutsbetroffenen Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die ja nur sehr wohl am medialen Diskurs auch teilnehmen, immer wieder spiegeln, wir investieren nicht in Schule, wir investieren nicht in eure Zukunft, aber wir halten euch am Ende vor, wenn tatsächlich das Resultat daraus ist, dass ihr tatsächlich am Ende des Tages beim Jobcenter steht. Und das ist das Schlimme daran, das ist das, was auch so fatal ist tatsächlich für die, auch für das Selbstwirksamkeitsgefühl von Armutsbetroffenen. Auf der einen Seite werden sie damit konfrontiert, dass die Infrastruktur gnadenlos unterfinanziert ist und es an Förderstrukturen fehlt, an Hilfsstrukturen fehlt. Und wenn sie dann aber tatsächlich quasi den letzten Ausweg nehmen, beispielsweise zum Jobcenter zu gehen, dann sagen wir ihnen, sie wären ja selbst schuld an ihrer Situation. Und da entsteht ein Paradoxon, das am Ende des Tages tatsächlich psychisch krank macht, weil du permanent zerrissen wirst zwischen der Tatsache, dass du ja alles versuchst, um aus dieser Situation rauszukommen, weil niemand ist gerne armutsbetroffen. Niemand geht gerne zum Jobcenter, das ist schlichtweg gelogen.
Aber dann hängt ja das Verhalten des Sozialstaates und das geringe Selbstwertgefühl unmittelbar miteinander zusammen.
Absolut. Weil ja tatsächlich selbst auf staatlicher, auf gesellschaftlicher Ebene diese ausgestreckte Hand fehlt, die sagt, komm, wir schaffen das zusammen.
Und schauen wir nochmal auf Schüler, weil wir gerade bei dem Thema sind. Hessen hat Lernmittelfreiheit, Bücher an Schulen werden also gestellt und doch fallen jedes Jahr natürlich locker Hunderte von Euro auch für Arbeitshefte, für Stifte, für einen Schulrucksack an. Im Saarland gibt's gar keine Lernmittelfreiheit mehr. Dort müssen Eltern die Schulbücher kaufen, kostenpflichtig ausleihen, zusätzlich natürlich Hefte, Umschläge, all das besorgen. Was heißt das juristische Wort Lernmittelfreiheit dann eigentlich in der Praxis?
Nicht mehr wahnsinnig viel, ehrlicherweise.
Ja, ehrlich gesagt.
Also
ja.
Es ist halt ein Sticker, den wir halt irgendwo draufgeklebt haben, der halt aber eben ja beispielsweise durch diese Tatsache, dass dann Arbeitshefte in die reingeschrieben wird, angeschafft werden müssen, der wird dann umgangen. Und im Endeffekt bleiben Familien und vor allen Dingen, also alle Familien sowieso, wir müssen uns das ja mal überlegen, dass selbst so eine Mittelschichtsfamilie, wenn die 3 Kinder hat, ist so ein Schuljahresanfang eine unglaublich große finanzielle Belastung. Aber armutsbetroffene Familien erst recht bleiben dann mit dieser Belastung völlig allein.
Sagt Kelsey Dehnert, Autorin des Buches Das Gefühl von Armut. Wir sind im Gespräch an diesem Sonntag im Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer.
Take you somewhere, so you know I care. but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up.
Ojos que me han hipnotizado. Oh, oh, oh. tú. Oh, oh, yeah, oh. Preguntándome hace un rato, ¿quién eres tú?
Mit Kollegen mittags Pizza mal schnell bestellen, mit den Kindern ins Schwimmbad oder ins Kino gehen, mit der Freundin auf ein Getränk in einer Bar treffen, für viele von uns Alltag. Da kommt man auch mal ins Gespräch, kommt mal über andere Sachen, hat Abwechslung, kann sein Netzwerk pflegen. Aber was ist mit all den Menschen, mit den Kollegen und Kolleginnen, die sich das nicht leisten können? Kelsey Dehnert ist in armen Verhältnissen aufgewachsen und inzwischen Anwältin derer, die nicht so viel haben. Also Konsumgelegenheiten gibt es ja in den Innenstädten, in den Quartieren ganz viel. Und halten aber eben armutsbetroffene Menschen fern. Wir haben jetzt auf Schule geblickt. Wann hast du das gemerkt, als du Praktika absolviert hast, als du in der Ausbildung warst, im Studium?
Das fing ja schon damit an, dass ich mir im Grunde nur die Praktika leisten konnte, die tatsächlich bezahlt wurden. Also als ich aus der Uni gekommen bin, das war noch vor Einführung des bundesweiten Mindestlohns, da gab es tatsächlich quasi mehrheitlich Praktika, die völlig gratis waren. Also wo ich tatsächlich 40 Stunden die Woche arbeiten gehen sollte und nicht einen Cent dafür gekriegt habe. Da waren tatsächlich Praktika, in denen ich 450 Euro im Monat gekriegt habe, wirklich schon die generöse Ausnahme. Na, also es macht ja einen Unterschied, ob ich Eltern habe, die sagen, komm, hör zu, mach das, weil das ist gut für deinen Lebenslauf, das ist gut für die Verwirklichung deines Traums und wir finanzieren dir die Miete. Oder ob du so wie ich halt da stehst und weißt, okay, ich möchte das machen, ich muss das ein Stück weit auch machen, weil ich brauche ja was für meinen Lebenslauf, aber ich muss parallel dazu gucken, wie finanziere ich meinen Lebensunterhalt.
Also da ist doch schon das erste Gitter, was dann schnell zu einer Mauer wird. Das sind dann eben ja nicht die gleichen Startbedingungen, sind nicht die gleichen Chancen.
Chancengerechtigkeit ist da an der Stelle tatsächlich einfach auch eine blanke Lüge.
Welchen Einfluss hat denn die erlebte Armut auf das eigene Verhältnis zu Geld? Also du hast gesagt, ja, es gibt immer noch diese Angst, ich rutsch wieder zurück an den Anfang, als du selbst eine junge Mutter warst mit dem ersten Kind. Was macht das mit dir, dein Verhältnis zu Geld, mit dieser Lebenserfahrung?
Ich habe bis heute ein schwieriges Verhältnis zu Geld. Und zwar nicht in dem Sinne, den man mir da jetzt wahrscheinlich unterstellt, wenn man den gängigen armutsbetroffenen Vorurteilen folgt. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich mit Geld nicht umgehen könnte.
Mhm. Das sondern, war auch nicht mein Ansatz.
Nein, so ich weiß. Aber ne, viele von den HörerInnen ne, werden ja genauso. Ich bin auch damit sozialisiert worden, dass Armutsbetroffene angeblich nicht mit Geld umgehen können. Aber mein Problem ist tatsächlich vielmehr das, dass ich Geld nicht ausgeben kann. Ich habe ein großes Problem tatsächlich heutzutage, gut für mich zu sorgen, was Geld betrifft. Also ich tue mich nach wie vor schwer, mir den Pulli zu kaufen, den ich brauche, weil es gerade kalt wird. Sondern muss mir dann zum Beispiel von meinem Mann immer gut zureden lassen, dass das in Ordnung ist, dass wir das Geld haben, dass nichts Schlimmes passieren wird, weil der Reflex, der eigene Urinstinkt sagt nach wie vor, du musst das Geld zusammenhalten, weil was ist denn wenn?
Oder eher was für die Kinder besorgen, aber nicht für dich.
Genau.
Welches Verhältnis vermittelst du denn deinen Kindern beim Thema Geld?
Meinen Kindern ist sehr bewusst, dass Geld ungleich verteilt ist. Mhm. Und dass sie in der Situation, dass sie ihr Taschengeld nehmen und es tatsächlich aus Spaß an der Freude ausgeben können, in einer sehr luxuriösen Situation sind.
Konnten deine Eltern mit Geld umgehen?
Schwierig zu sagen, weil ich ja natürlich als Kind und Teenie wenig Einblick in die tatsächlichen familiären Finanzen hatte. Aber aus dem, was ich beobachtet habe, würde ich behaupten, nein. Also weil das da dem Billardtisch in unserem häuslichen Flur stand, das macht für mich bis heute einfach keinen Sinn.
Macht für mich eigentlich auch keinen Sinn.
Nee, es ist wirklich tatsächlich völlig fragwürdig. Und ich glaube, dass meine Eltern da beispielsweise tatsächlich früher oder später in so einer Spirale gelandet sind aus, das Geld hat nie gereicht. Und gleichzeitig ist ja irgendwann dieses Verlangen danach, sich selber einfach auch mal was zu gönnen.
Spaß zu haben, was Gutes zu tun. Und wenn man nicht ausgehen kann, dann holt man sich eben den Billardtisch ins Wohnzimmer.
Genau, das macht halt, also irgendwann wird dieses Verlangen ja riesig groß. Und es ist dann immer die Frage auch dessen, wie bist du selber denn von zu Hause eben einfach auch ausgestattet worden, auch mit emotionaler Sicherheit beispielsweise. Das ist die Frage, die am Ende die Antwort darauf liefert, wie du mit diesem Widerspruch auch umgehst.
Und immer geht es um Teilhabe am Alltag. Immer, und das ist ja noch was anderes als jetzt eine Sehnsucht nach Luxus oder ganz weiten Reisen. Und immer die Frage, reicht das Geld? Das ist ja die Erfahrung, die Menschen, die in Armut leben, jeden Tag haben. Kommen wir damit über die Runden? Kann irgendetwas passieren, was uns vielleicht einen großen Sonderbetrag kosten wird? Das ist ja etwas, diese Angst ist ja wie ein permanentes Damoklesschwert dann ja über uns.
Ja, und wir müssen ja auch vor allen Dingen darüber nachdenken, dass ja tatsächlich viele Armutsbetroffene leben zur Miete. Und wir haben das in den letzten 3-4 Jahren erlebt, dass wir immer wieder in Situationen gekommen sind, dass beispielsweise Nebenkostenabrechnungen oder Energiekostenabrechnungen durch die Decke gegangen sind, weil wir durch Krieg, durch Inflation plötzlich Preissteigerungen erlebt haben, die völlig außerhalb der Normen waren. Und Mittelschichtsfamilien können sich dagegen absichern. Die haben in der Regel einen stehenden Sparbetrag, mit dem sie sowas abfedern können. Armutsbetroffene oder an der Armutsgrenze lebende Menschen haben diesen Sparbetrag in der Regel nicht übrig. Und die sind dann tatsächlich mit jeder Nebenkostenabrechnung wieder im Grunde kurz vor der Privatinsolvenz.
Über die Klischees gegenüber armen Menschen und was Nichtbetroffene tun können, um Armut das Stigma zu nehmen, darüber spreche ich heute mit Kelsey Dehnert. Ich freue mich, dass du mein Gast bist. Bis gleich, liebe Kelsey.
Bis gleich.
Nachrichten
mit Emanuel Gelestzus.
Russland greift ukrainische Stromversorgung an, kaum Schienenausbau im kommenden Jahr und das Wetter im Saarland grau, später auch Regen bis 8 Grad. Es ist 11 Uhr. Russland hat die Ukraine in der Nacht massiv mit Raketen und Marschflugkörpern angegriffen. In der Hauptstadt Kiew und anderen Städten waren Explosionen zu hören. Nach Angaben des Energieministeriums waren die Ziele vor allem Anlagen zur Stromerzeugung und Übertragung. Aus Kiew Rebecca Barth.
Der ukrainische Energiebetreiber DTEK meldete am Morgen Schäden an seinen Wärmekraftwerken. Es sei bereits der achte massive Angriff allein in diesem Jahr auf die Kraftwerke des Unternehmens. DTEK warnte ebenfalls vor Stromabschaltungen in der ukrainischen Hauptstadt sowie den Regionen Kiew, Donetsk und Dnipropetrovsk. Dabei handele es sich um Präventivmaßnahmen. Schon seit 2 Jahren beschießt Russland gezielt Kraft- und Umspannwerke in der Ukraine. Wegen der systematischen Angriffe erließ der Internationale Strafgerichtshof im Sommer Haftbefehl gegen Russlands ehemaligen Verteidigungsminister Shoigu und Generalstabschef Gerassimow.
Weil auch der Westen der Ukraine angegriffen wurde, hat Polen seine Luftverteidigung in Alarmbereitschaft versetzt. Wie das polnische Militär mitteilte, stiegen eigene und alliierte Kampfjets auf. In der SPD werden Stimmen lauter, die eine offene Diskussion über einen anderen Kanzlerkandidaten als Olaf Scholz fordern. Der frühere Parteichef Müntefering sagte dem Berliner Tagesspiegel, seiner Ansicht nach habe Scholz nicht das Vorrecht auf eine weitere Kanzlerkandidatur. Die Wahl eines Kanzlerkandidaten müsse auf einem SPD-Parteitag erfolgen. Er sagte weiter, Gegenkandidaten in der eigenen Partei seien kein Zeichen von Ratlosigkeit, sondern praktizierte Demokratie. Müntefering, dessen Stimme in der SPD noch immer Gewicht hat, tritt damit direkt den Parteivorsitzenden Esken und Klingbeil entgegen. Sie hatten sich auf eine Kandidatur von Olaf Scholz festgelegt. Der Parteitag der Grünen in Wiesbaden steht auch heute ganz im Zeichen der personellen Neuaufstellung. Eine wichtige Entscheidung steht dabei noch aus. Aus Wiesbaden, Jasper Ruppert.
Robert Habeck soll heute zum Spitzenkandidaten der Grünen für die Bundestagswahl gewählt werden. Im entsprechenden Antrag steht zwar die etwas merkwürdige Formulierung Kandidat für die Menschen in Deutschland, aber, das hört man hier in Wiesbaden immer wieder, Habeck soll schon den Titel Kanzlerkandidat tragen. Angesichts von Umfragewerten von 10-12% will die Partei aber offenbar nicht großspurig wirken. Neben dem Wirtschaftsminister wird auch Annalena Baerbock eine Rede halten. Gemeinsam mit Habeck soll sie das Spitzenkandidat